glücklich im Arztberuf. In dieser Folge habe ich mit Dr. Caroline Bialon gesprochen. Sie ist Allgemeinmedizinerin, hat eigene Praxis und ein Buch über genau dieses Thema gesprochen. Glück im Arztberuf. Und wir gehen in dieser tiefgründigen Folge darauf ein, ob das Arztglück nur im Ausland liegt, im Auswandern in die Schweiz, oder was du beachten darfst, damit du als Ärztin oder Arzt dein Glück findest. Also eine schöne Folge bei Docs Go Swiss. Ich bin Martin Werner. Hör gerne rein und mach dir selbst ein Bild. Caroline, ich sag herzlich willkommen im Podcast zu später Stunde. Schön, dass du da bist.
Hallo Martin, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Es ist ja etwas ungewöhnlich, dass eine Ärztin ein Buch über Glück schreibt. Von außen wirken Ärztinnen und Ärzte eigentlich, als hätten sie den tollsten Beruf der Welt. Sie können Menschen helfen, sie haben unheimliche Vielfalt, sie durften dafür studieren, sie haben eigentlich den sichersten Job der Welt, weil medizinische Versorgung ist immer notwendig. Was war der Anlass für dich, trotzdem oder gerade deswegen ein Buch über Glück im Arztberuf zu schreiben?
Ja, dann nennst du schon genau die richtigen Punkte. Also genauso sehe ich es auch. Deswegen für mich persönlich ist der Arztberuf auch der schönste Beruf der Welt. Gleichzeitig beobachte leider viele Menschen, auch Ärztinnen und Ärzte mitunter selber, dass sie unglücklich sind, dass sie ja überfordert sind, dass sie ausgebrannt sind, dass sie sarkastisch werden, dass sie destruktiv werden. Und naja, Ärzte sind auch schon ganz lang in einer traurigen Top-10-Liste. Schon, also das ist jetzt auch nicht die letzten Jahrzehnte, sondern das geht schon bis in die Zeiten so in den Weltkriegen, aber auch sogar bis so 1870er Krieg und so zurück, dass die Ärzte erstens sehr suchtgefährdet sind und zweitens unter den Top 10 der höchsten Suizidrate nach Berufsgruppen sind. Das hat natürlich damit zu tun, dass Ärzte diesen wundervollen Beruf haben und gleichzeitig aber natürlich auch mit viel Leid konfrontiert sind. Und deswegen bin ich jetzt auch bewusst so ein bisschen geschichtlich weiter zurückgegangen zu den Kriegen. Vieles auch an Erkenntnissen, was wir auch heute gerade in der Chirurgie, aber auch drumherum an Erkenntnissen haben, geht natürlich auf militärmedizinische Erkenntnisse zurück. Und das waren Menschen, die natürlich ganz, ganz furchtbare Erfahrungen gemacht haben und die dann aber gleichzeitig eben auch den Zugang hatten und wir bis heute haben auch zu Medikamenten, zu Substanzen, die süchtig machen, die destruktiv sind. Und damit ist dieser Weg auch in destruktive Bewältigungsmechanismen leichter zugänglich als vielleicht für andere. Und auch dafür lohnt sich dieser Blick zurück. Ärzte haben eine ganz komische Sozialisation. Nämlich eben noch aus diesem, ich sag mal, ein Stück weit militärischen, aus dieser militärischen Historie raus, auch so ein Bild von Selbstüberhöhung, dass sich selber die Grundbedürfnisse wie Schlaf, wie Nahrung, wie auch Erschöpfbarkeit, die man bei anderen Menschen ganz klar annimmt und denen auch zugesteht, dass die für sie selber nicht gelten. Und das macht natürlich dann auch diesen götterhaften Ethos sozusagen. Und es ist ja auch mitunter so, dass, ja, wenn ich eine ganz lange OP mache, dann ist es schon einfach gut, wenn ich da der Hauptoperateur bin, wenn ich die auch durchziehe. Und dann ist das auch richtig super. Und dann habe ich halt auch die Endorphine, ne? Dann geht es mir auch richtig gut, wenn ich was richtig Großes geschafft habe. Und wenn ich das jetzt vernünftig ausgleich und gut mich um mich kümmere, dann kann ich das auch schaffen und dann kann ich das auch gut bewältigen. Aber das haben wir halt alle eigentlich nicht gelernt, bis heute nicht gelernt. Und so kommt es dann zu so einem Missverhältnis.
Ich finde immer schon von außen gesehen, was für ein Wahnsinn ist dieses Studium. Also da geht es für mich schon los. Also wer das schafft, der ist sozialisiert. Denke ich manchmal. Also man bekommt über das Studium ja einfach, ich würde es formulieren, eine gewisse Härte mit, Weil wenn man nicht lernen kann, wenn man nicht durchhalten kann, dann schafft man wahrscheinlich dieses anspruchsvolle Studium nicht. Und dann hat man so diesen ersten Karriereschritt überwunden und dann geht die Weiterbildung los und da geht das Hamsterrad weiter. Also ganz haben genau, deswegen ja. Ärzte auch schon so ein bestimmtes Verhältnis zum Glück?
Ja, auf jeden Fall. Und das wissen wir inzwischen auch gut aus verschiedenen Untersuchungen, die über die Jahre auch wiederholt gemacht worden sind, dass die Medizinstudenten mit einem hohen Engagement und einer sehr hohen Motivation und Altruismus und wirklich Begeisterung und auch großen Zugewandtheit in das Medizinstudium starten und dann tatsächlich nach dem Studium als andere Menschen rauskommen, die Mediziner, aber eben nicht mehr unbedingt menschlich, empathisch, hochwertige Ärzte sind. Und dann geht es natürlich mit der Facharztzeit weiter. Inzwischen ist es so, dass dadurch, dass dieser große Ärztemangel auch ist, ist es ein bisschen besser. Und dadurch, dass diese Generationen jetzt auch nicht mehr so einfach alles mit sich machen lassen, natürlich noch in den Generationen vor mir war es so, also als ich angefangen habe zu studieren, war das gerade relativ neu, dass es nicht mehr diese, da wurde das IP ein paar Jahre vorher abgeschafft, da hat es auch gerade dieses erste Urteil vom Europäischen Gerichtshof gegeben, dass man eben nicht beliebig lang arbeiten darf, sondern dass man schon im Prinzip Ruhezeiten einhalten muss. Aber die Jahre davor war es ja wirklich so, dass auch als Arzt eine Stelle zu finden richtig schwierig war und diese Ausbeutung dadurch wahnsinnig hoch war. Und das hat das natürlich alles zusammen auch begünstigt. Und ja, du hast mich nach meiner Motivation für das Buch gefragt. Ich hatte das Glück, dass ich mich, also erstens, dass ich diesen Beruf so liebe und es deswegen so schrecklich finde, wenn so viele Kollegen auch so müde und sarkastisch und einfach durch sind und mir das für jeden Einzelnen davon leid tut, weil wir einfach auch jeden Einzelnen davon brauchen und weil die ja auch eigentlich alle mit einer großen Motivation angetreten sind und es deswegen auch einfach so traurig ist. Und das andere ist, dass ganz viel an diesem Glück, von dem ich spreche, also von dieser Zufriedenheit, von diesem Gefühl, ich tue was Sinnvolles, von diesem mit sich selber gut sein, von der Art von Glück spreche ich natürlich, nicht von euphorischem Hochgefühl und irgendwie Zuckerguss-Vorabend-Mentalität, sondern wirklich von diesem befriedigten, guten Gefühl und des Wissens, was Gutes zu tun und an der richtigen Stelle zu sein und da auch wertgeschätzt zu sein. Das ist halt ein gutes Stück lernbar. Und da hatte ich Glück, dass ich auch in einem Kollektiv studieren durfte. Ja, wir haben immer so gewitzelt in Ulm, wo ich studiert habe. In Baden-Württemberg hat 4 Universitäten, davon sind 3 Elite-Unis, nämlich Heidelberg, Freiburg und Tübingen und Ulm. Und in Ulm waren immer die, die eben nicht zu den Elite-Unis gingen, aber einfach gute Ärzte werden wollten. Und das war damals ein tolles Kollektiv und ich glaube, das hat uns geholfen. Also wir haben auch relativ früh Sätze geprägt, wie es muss möglich sein, den Anatomiekurs zu bestehen, wenn ich tags lerne und nachts schlafe. Also das klingt sehr banal und für Nichtmediziner viel, ja. Total absurd, aber es war wirklich so, das war ein Statement und das hat uns geholfen und wir hatten auch immer einen sehr guten Zusammenhalt und das war einfach schön und darunter konnte auch so eine Kultur, konnte ich das bestimmt auch gut dann weiter für mich kultivieren.
Das Umfeld, ja. Zu mir kommen ja nun Ärztinnen und Ärzte und sagen, hey Martin, das Glück, das liegt in der Schweiz. Und dann sage ich, dann lass mal reden. Und nicht, also es ist nicht ganz verständlich immer, wenn ich zu Ärztinnen und Ärzten sage, nee, ich meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, ist das nichts für Sie? Schauen die mich immer ganz verdutzt an. Unüblich für Personalvermittler. Lass uns also mal von diesem Ausgangspunkt auch in das Praktische gehen, in das, was du sagst, man kann es ja lernen. Laufe ich denn Gefahr, wenn ich meinen Rucksack beispielsweise in Deutschland schon falsch gepackt habe, das Glück im Ausland, der Schweiz, UK, Neuseeland, wo auch immer zu suchen und dann festzustellen, ja, den Rucksack, den nehme ich ja mit. Wie siehst du das mit deiner Perspektive?
Das kann ich ganz genau so. Also das Bild von dem Rucksack gefällt mir exzellent. Ja, das ist sehr schön ausgedrückt. Wenn ich da die Frage, ich nenne es immer gern, welche Art von Ziel habe ich? Habe ich ein Ziel? Habe ich ein Weg von Ziel? Also gehe ich von was weg? Oder habe ich ein Hinzu-Ziel? Also möchte ich zu was hin? Und wenn ich in die Schweiz möchte, weil ich in die Schweiz möchte und weil mir da bestimmte Sachen, weil ich da die Berge mag, weil ich Lust habe und also das muss auch gar nicht sein, dass ich mein Leben lang in der Schweiz verbringen will, aber wenn ich Lust habe, das mal auszuprobieren, wenn ich die Erfahrung sammeln will, wenn ich auf das alles Lust habe, dann ist es super. Ja. Aber wenn ich in die Schweiz will, wenn ich von Deutschland weg möchte, dann fängt es an, schwierig zu werden. Und das ist immer so, wenn ich primär von was anderem weg will, dann ist immer die Frage, warum will ich davon eigentlich weg? Und dann stecken da oft auch so Geschichten dahinter, ja, die Stellen oder das System oder das und das und das. Oder dann sind oft auch Sachen schiefgelaufen. Und ja, das gibt's, dass jemanden individuell an der Stelle oder wo der war, einfach er schlecht behandelt wurde oder dass einfach da eine schlechte Stelle war oder so. Aber dann könnte auch eine andere Stelle in Deutschland zum Beispiel helfen. Und trotzdem gehört immer dazu zu sagen, wie kam ich jetzt ausgerechnet in diese Konstellation? Wie ist mein, ich rede nicht von Schuld. Schuld ist völlig raus aus der Nummer. Aber wie ist mein Anteil? Wie verhalte ich mich in Konstellationen? Wie komme ich in einer neuen Stelle an? Wie bin ich da mit den Kollegen? Wie bin ich da mit dem Chef? Wie gebe ich mich da? Welche Position übernehme ich da? Und wenn ich das nicht klar habe, dann wird es auch in jedem anderen Land der Welt schwierig, weil überall sind es Menschen und so schrecklich verschieden ist es dann nicht. Deswegen, wenn ich aus einem positiven Gefühl, aus einer positiven Erfahrung, aus einer Situation sogar, wo es mir gut ging, weggehe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mir an dem neuen Ort, wo ich hingehe, auch gut geht, total hoch. Während wenn ich wo weggehe, weil ich es voll schrecklich fand und alles furchtbar war und so, dann habe ich immer so ein bisschen so ein Ziehen im Bauch, ob das dann nur durch den Ortswechsel besser wird. Das kann vielleicht mal passieren, aber ja, die Wahrscheinlichkeit ist halt so mittel.
Ja, und in der Schweiz, spätestens im Bewerbungsgespräch, wird danach gefragt. Also die haben ein Gespür dafür, was deine Motivation ist und ob die Motivation dich wirklich trägt, eine gewisse Zeit auch in der Schweiz zu leben. Und das spürt man irgendwie im Gespräch auch. Du nennst das ja in deinem Buch die Umsetzung im Außen, also das Außen wäre jetzt ein räumlicher Wechsel, ob in Deutschland oder in der Schweiz. Das ist ja noch für viele machbar. Ich sag schon mal, da geht's ja los. Manche haben Familie, Haus, Eltern, da kann man auch nicht einfach das Außen wechseln. Aber da gibt's ja noch Chancen. Das Schwierige ist ja, du nennst es dann die Umsetzung oder die Arbeit im Inneren. Was ist das, die Arbeit im Inneren? Klingt für mich erstmal furchtbar, habe ich ja nochmal Arbeit. Ich habe ja eh schon einen anstrengenden Job. Warum ist das so wichtig?
Genau, das Innere ist genau der Rucksack, den du meinst, ne? Also da geht es auch darum, also mir ist immer wichtig, dass es auch Spaß machen darf, ne? Also dass es jetzt nicht nur so Arbeit ist, so gruselig. Aber es geht zum Beispiel um Dinge wie, was liegt mir eigentlich? Also was bin ich eigentlich für ein Typ? Wo geht's mir eigentlich gut? Wo blühe ich eigentlich auf? Was mag ich eigentlich? Oder zum Beispiel, bin ich fest überzeugt, dass es so und so sein muss? Und je mehr ich so meine, das muss genau so, umso mehr lohnt sich mal zu fragen, warum meine ich das eigentlich? Also, weil es kann auch sein, dass das so sein muss, weil in meiner Umgebung das gesellschaftlich anerkannt ist oder weil irgendwie, also zum Beispiel, ich kenne Menschen, wo dann die Eltern lieber sagen, mein Kind ist Kardiologe, als zu sagen, er ist Geriater, weil sie finden, dass das cooler klingt. Und dass wenn mir das klar ist und ich dann irgendwie das durch habe, dann kann ich darüber grinsen und denken, ach, wie lustig. Aber wenn ich mit der Überzeugung jetzt Kardiologie machen muss, weil das macht man so, dann ist es echt ätzend. Und das ist jetzt so ein sehr simples Beispiel, aber es geht ja wirklich auch so um Neigungen. Mag ich das gern, mit Menschen zu reden? Kann ich das gut? In welchen Situationen bin ich einfach gut drin, Menschen zu begleiten? Und was geben mir so meine Vorgesetzten, meine Ausbildungsärzte davor? Was kriege ich da für Rückmeldungen? Wo merke ich auch im Privatleben, was mache ich total gern und wo blühe ich auf? Und wo, es ist so, ist schon okay, aber es ist jetzt auch nicht so das Tollste. Und dann damit auch umzugehen oder auch was kann ich für mich selber tun, um meinen Akku immer wieder zu füllen? Also habe ich auch irgendwas außerhalb der Medizin zum Beispiel, was mir gut tut und was ich pflege? Wie ist es mit Freundschaften? Wie ist es mit Beziehungen außerhalb? Mit, letztlich auch mit Dingen wie erfülle ich meine Grundbedürfnisse? Sorge ich dafür, dass ich gut schlafe, dass ich genug schlafe, dass ich gut esse, dass ich genug zu trinken dabei habe? Wie gehe ich mit Kollegen um? Wie, ja, so all diese Punkte. Das Schöne an denen ist ja, die helfen einem dann nicht nur in der Medizin, sondern die sind dann auch fürs übrige Leben ganz nützlich.
Ja, ich glaube, das Thema ist unabhängig vom Beruf. Also das ist nicht prädestiniert für Mediziner, genau. Sondern genau. Ich glaube, die Frage nach dem Glück, das ist einfach jetzt auch in der Generation, du hattest das vorhin gesagt, die auch andere Möglichkeiten hat, die vielleicht ja als Elternteil mehr Zeit mit den Kindern verbringen möchte. Ja, früher haben die Frau eben keine Karriere gemacht, da gab es diese Diskussion nicht.
Genau.
Aber ich finde es spannend, weil mir kamen so direkt zwei Sachen, wo du das erzähltest. Ich fragte mich, man kann bestimmte Facharztgruppen ausländischen Ärzten direkt zuordnen. Also es gibt eine bestimmte Präferenz von syrischen Ärzten, es gibt eine bestimmte Präferenz für ägyptische Ärzte, bestimmte Fachgebiete zu wählen. Das kam mir direkt in den Sinn. Irgendwie muss es doch en vogue sein, in Syrien Kardiologe zu sein. Wirst du besonders gut bezahlt? Ist es gesellschaftlich besonders angesehen oder hat es einfach extrem viel kardiologische Fälle? So viel wie, also es gibt richtige Häufungen.
Okay, ist ja lustig.
Ist das wirklich die Berufung der Person? Das kam mir direkt in den Sinn. Und das zweite war auch so dieses Bild, was man vielleicht hat als Arzt oder Ärztin, die eigene Praxis. Also das ist das Ziel schlechthin. Hauptsache raus aus der Klinik, Hauptsache keine Nachtdienste mehr. Genau, die Nachtdienste machst du dann Buchführung und Lohnbuchhaltung, wo so einfach Erwartungen sind, ja, die irgendwo herkommen. Wie geht man jetzt damit um? Also wir fallen ja jetzt, also sie sind nicht auf den Kopf gefallen. Es sind alles studierte Leute, Mediziner. Wir wissen das alles, wir haben es gelesen von Studien, du hast im Buch auch nochmal drauf eingegangen. Aber wie schaffen wir denn jetzt den Switch sozusagen aus dem Wissen, aus unseren sozialen Beziehungen, die Familie, die Erwartungen und natürlich auch der eigene Anspruch? Ich will ja echt vielen Menschen helfen und wenn ich das nicht mache, dann so. Wie kriege ich das denn jetzt in den Alltag rein? Gibt's da Übungen? Gibt's da Methoden, wo ich da mal in mich reinhorchen kann? Oder Momente, wo ich sage, Achtung, hier läuft was schief?
Also, du hast da jetzt schon ganz viele unterschiedliche Aspekte genannt. Also, ich finde immer gut schon so, nein, das ist voll gut.
Mach mal so nach der Reihe nach durch.
Genau, genau. Also, das eine ist schon dieses, gerade wenn ich so eine Fragestellung habe, also es gibt ja dann auch so Wegpunkte im Leben. Also wenn ich mich frage, welche Fachrichtung will ich machen, wo will ich das machen, es steht jetzt ein Stellenwechsel an oder so, dass ich dann mir das wirklich überlege und dann vielleicht auch aufschreibe, was ist pro, was ist contra, auch mit so einer Liste eine Weile schwanger gehe. Also einfach mir auch ein Notizbuch nehmen und da mal, ich finde es sowieso immer ganz gut, so ein Notizbuch irgendwie zu führen, wo man sich dann einfach mal zwei Seiten nimmt und sagt, so, jetzt nehme ich mir mal ein paar Wochen und sammle, was da reinkommt. Und dann frage ich mal Menschen, die mir nahestehen, aber zum Beispiel eben auch, die mich in meiner fachlichen Leistung kennen. Oder ich kann zum Beispiel auch mal meine Zeugnisse kritisch durchgehen und gucken, was steht denn da an Qualifikationen? Was wird eher nicht genannt? Das könnte eventuell sein, dass das die Sachen sind, die nicht so gut waren. Oder was liegt mir besonders? Und dann auch so nachspüren, auch mal eine Weile zu sammeln. Wann ging es mir gut? Ja, so ganz konkret im normalen Alltag. Mal jeden Tag ein bisschen aufschreiben, welche ein, zwei Situationen waren gut, wo habe ich mich gut gefühlt, wo habe ich was gut hingekriegt und damit so ein bisschen Selbsterkenntnis zu betreiben. Also generell bin ich total Fan auch davon, einmal im Jahr, einmal im Monat, einmal in der Woche sich hinzusetzen und so einen kurzen Vorblick zu machen. Also das hat schon zum Teil rein organisatorische Gründe, dass ich gucke, was steht die Woche an. Auch so ein bisschen guck, was war letzte Woche, wie ist das gelaufen, was ist da gut gelaufen, was hätte ich vielleicht lieber noch anders und mich dann eben auch auf die nächste Woche, wie gesagt, es startet beim ganz Organisatorischen und geht dann bis hin auch zu den softeren Themen, wie es dann mal so schön nennt. Also, dass ich mich auch zum Beispiel frage, oh, das ist ziemlich voll, wo gibt's denn da überhaupt Ecken, wo was schön ist? Oder jeder Tag sollte was haben, worauf ich mich freue. Und wenn es was ganz Kleines ist. Und dass ich so das so ein bisschen durchgucke und dann kriege ich so ein Gefühl für mich. Und ich habe es vorher schon so antönen lassen, mir ist es wichtig, damit zu einem Entdeckergeist reinzugehen, mit so einer freundlichen Haltung sich selber gegenüber. Also weder so ganz streng so, ach so bin ich und ach das muss aber besser werden und das geht ja gar nicht oder so, zu sagen, also ich muss jetzt da ein ganz perfektes Bild von mir kriegen und das muss ich jetzt abarbeiten und jetzt muss ich die Übungen nur lang genug machen und dann nie, sondern es geht um so einen freundlichen Blick auf sich selber, weil ja, wir Mediziner sind richtig fit im Kopf, also ziemlich und können uns da ganz gut organisieren. Aber dieses Gefühl zu uns selber, dieses wirklich Spüren, wie geht's mir eigentlich gerade? Und zwar eben genau nicht diese Befindlichkeiten, sondern wirklich ein Spüren, heute bin ich müde. Und jetzt gucke ich, dass ich heute Abend dann einfach, wenn ich heimkomme, nicht noch irgendwo vor der Kiste daddel, sondern ins Bett gehe. Und dafür dann auch die Verantwortung übernehmen. Also wenn ich jetzt sage, boah, diese Kantine ist einfach scheußlich, ja, dann kann ich das feststellen und dann ist super, dann muss ich einfach oder dann darf ich gucken, dass ich mir gute Nahrung mitnehme. Und dann kann ich mich da trotzdem mit Kollegen hinsetzen und die Gemeinschaft genießen, aber dann darf ich meinem Körper gute Nahrung zuführen. Oder ich darf überhaupt ihm Nahrung zuführen. Wenn in der Abteilung unüblich ist, was zu essen, ja, also ist es wirklich so sinnvoll? Also ich habe ja eine Praxis, die so ein bisschen speziell ist. Ich habe eine Privatpraxis und das ist weder schick noch sonst irgendwie elitär, sondern Privatpatienten sind üblicherweise Beamte, Pfarrer, Lehrer, Selbstständige und ein paar, die da halt sonst irgendwie gelandet sind. Und das heißt, ich habe super viel Selbstständige, ich habe super viele, die, wenn sie krank sind, einfach, denen hilft eine Krankmeldung nichts und die müssen einfach auch gucken, dass sie auf die Füße kommen. Und denen sage ich immer, Selbstfürsorge ist hochwirtschaftlich. Wenn ich einfach wirklich mich gut um mich kümmere und schaue, dass ich dann wirklich meinen Schlaf hole und wirklich mich gut versorge, dann bin ich auch total einsatzfähig. Und dann kann ich viele, 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 viele Jahre vielen, 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 vielen Menschen echt helfen. Und es gibt inzwischen ja auch wahnsinnig gute Studien darüber, wie die bei depressiven Ärzten, bei übermüdeten Ärzten, die Medikationsfehler steigen, die Behandlungsfehler steigen, die Diagnosefehler steigen. Das heißt, ich werde einfach schlechter. Und das ist ja jetzt echt das, was wir gar nicht wollen. Also selbst wenn wir es nicht für uns tun, sondern nur für die Patienten, ist es einfach schon total sinnvoll.
Ja klar, ihr habt ja immer sehr stark den Fokus auf die Patienten, Patientinnen. Von außen gesprochen denke ich manchmal, aber das ist wie bei der Feuerwehr. Wir hatten gerade gestern Feuerwehrübung vorm Haus. Ja, der Einsatzleiter, der hat richtig Dampf gemacht, weil die haben die Eigensicherung nicht gemacht. Die haben vergessen, die Warnblinklampen auszustellen. Und er hat gesagt, Leute, wir können nur helfen, wenn uns niemand reinfährt, wenn wir nicht noch Erste Hilfe für einen Kollegen leisten müssen. Und in der Medizin, Das sind halt, ihr seid so sozial engagierte Leute. Also kein Mensch, der sozial engagiert ist, schafft das Studium. Weil du brauchst diese Motivation, diese extrem starke Motivation am Menschen. Und manchmal ist es vielleicht einfach zu viel. Oder man schaut nur noch nach den anderen, nicht nach sich selber. Kindern, Beziehungen ist ja wahrscheinlich statistisch gesehen, Scheidungen, Mediziner wahrscheinlich auch nicht unter den letzten Plätzen, sondern auch eher die Top Ten.
Also da kenne ich jetzt nicht die aktuellsten Zahlen, aber das ist ganz oft schwierig. Und ja, also in der Glücksforschung nennt man es auch dieser sperrige Begriff, die außerberuflichen Gratifikationsquellen. Also für Resilienz brauche ich etwas außerhalb des Berufs, was trägt. Sonst kann ich auf Dauer nicht psychisch und physisch gesund bleiben. Und daran müssen wir gerade in Zeiten von Mangel ein ganz, ganz hohes Interesse haben. Absolut, ja.
Wie erlebst du das denn jetzt, die Reaktion auf dein Buch? Gibt es seitens der Arbeitgeber, sag mal Kliniken, Praxisinhaberinnen, auch Rückmeldungen, die sagen, hey, also wir brauchen viel, viel mehr davon. Das ist Gesundheitsverantwortung, das ist Personalverantwortung, wie immer man das auch nennen mag. Man kann auch sagen, es ist einfach ökonomisches Interesse zum Schluss. Weil wenn die Ärzte krank sind, den Beruf wechseln, ja, dann hat das ganze System versagt. Oder kommen die Reaktionen eher von Kolleginnen und Kollegen, die sagen, endlich mal ein Buch, wo ich mich wiedersehe?
Tatsächlich, die Rückmeldungen, die kommen von Individualkollegen. Ich hatte tatsächlich mal auch ein Krankenhaus, das da aufmerksam wurde, von dem ich aber wusste, dass es personell nicht so glatt läuft und auch, also ja, dass das da eher nicht so gut ist. Und dann habe ich mich schon gefreut und habe gedacht, cool, dass die das jetzt auf die Agenda nehmen. Und dann ist was ganz Lustiges passiert. Ich habe denen dann tatsächlich mein Buch geschickt an die Geschäftsführung und habe gedacht, ja, das schicke ich denen jetzt halt, dann sollen sie mal gucken. Die haben sich nicht mal bedankt. Also nichts. Also gar nichts. Und der Witz war, ich habe dann noch angerufen im Sekretariat und wollte einfach wissen, ob es angekommen ist, weil ich dachte, das ist irgendwie total schräg. Wir hatten drüber gesprochen und Ding. Und die Sekretärin war mega süß und sagt, oh ja, sie haben das geschickt und das ist ja voll das tolle Thema und danke, dass sie es geschickt haben und so. Es kam von der Geschäftsführung nie wieder was. Und es war einfach so passend, weil diese Wertschätzung, die dafür haben, auch es die identische Wertschätzung ist, die einfach beim Team ankommt. Mhm. Und ehrlich gesagt, beim Schreiben habe ich oft, ich habe mit viel mehr Gegenwind gerechnet. Und das Interessante
von Arbeitgeberseiten
ist,
her? Oder
von Kollegen, die sagen, ja, so ein Quatsch oder so. Aber das Interessante ist, es wird dann einfach ignoriert. Also entweder es gibt die sich wirklich dafür interessieren, und die dann da einsteigen und die das sehen. Die anderen, die würden das gar nicht lesen. Also mir war es zum Beispiel auch bei dem Buch total wichtig, dass es in einem Verlag wie im Springer Verlag erschienen ist, der jetzt wirklich ein klassischer, hart naturwissenschaftlicher Verlag ist für Mediziner, weil es einfach als Selbsthilfe für Ärzte da sind. Das ist noch neu für Ärzte. Ärzte lesen keine Selbstfürsorge bisher. Oder das war noch nicht so gängig. Und deswegen war mir das wichtig, dass das in einem Verlag erscheint, wo das sozusagen allein dadurch eine gewisse Ernsthaftigkeit kriegt und damit auch klar ist, das ist jetzt eben nicht irgendwelches Zeug. Und das ist mir jetzt auch immer so begegnet. Aber viele finden das kurios, dass ich das mache oder auch gerade so männliche Kollegen, die ich da manchmal dachte, ja, mal gucken, wie die dann so reagieren. Und die finden das auch toll oder die sagen dann, ach ja, das ist ja interessant und was du so machst. Aber dass die es wirklich lesen oder das wirklich angucken, das ist dann einfach nicht. Wobei es ist ja auch gut, wenn es vom Einzelnen ausgeht, dann gibt es irgendwann eine kritische Masse, wo sich dann einfach auch das System mitgehen muss. Und ich sehe, dass viele Geschäftsleitungen, viele Chefs noch gar nicht das Klingeln gehört haben. Also
Ich finde es überhaupt nicht schlimm, weil ich glaube, wenn ich dein Buch richtig verstanden habe, sagst du ja, es ist die Verantwortung von jedem von uns. Und das sehe ich von außen, ich bin ja kein Mediziner, auch. Natürlich muss irgendwo der Dampf raus. Natürlich ist irgendwo eine Frustration da. Aber zu warten, dass jemand anruft und sagt, hey, ich habe gehört, Sie suchen einen Job in 50% Teilzeit und ja, wir haben einen Kindergarten und. Das passiert nicht. Der da draußen oder die draußen, die weiß ja gar nicht, was du willst. Du musst ja für dich als Person, unabhängig, ob du Mediziner bist oder nicht, definieren, was willst du? Und ich glaube, dann ist es einfach ganz normal, dass ein Teil der Menschen momentan andere Sorgen hat oder für sie ist das Thema Glück als Arzt, vielleicht gibt es das gar nicht, sie sind vielleicht glücklich mit der Situation und nur ein bestimmter Teil der Menschen, die das Buch jetzt lesen, sagen, okay, ich bin gerade in einer Situation, keine Ahnung, mir fällt auf, ich werde häufiger krank als früher, ich stelle mir mal die Frage, wo das herkommt. Und die Person dann anzusprechen und sagen, okay, die wollen diese Veränderung für sich wahrnehmen. Und wie du sagst, das sind dann die, die für sich das Glück finden und Beispiel wieder für andere Mediziner sein können in der Ausbildung oder Patienten, Patientinnen, die reinkommen und sagen, irgendwie, die Praxis ist anders, oder? Woran liegt das denn? Oder bin ich da völlig falsch?
Also, Nee, das nicht. Ich habe nur gerade so überlegt, ich denke, die meisten, diese Unzufriedenheit, also diese tiefe Unzufriedenheit, die ist schon sehr breit da, glaube ich. Und was mich eigentlich am meisten erschreckt, ist, wie oft überhaupt der Glaube fehlt, was ändern zu können. Und schon allein nicht nur der Glaube selber, was ändern zu können oder so an das, sondern die Fantasie, das Träumen können, dass es überhaupt besser geht. Nicht nur für einen persönlich, nicht nur, dass man selber das schaffen kann, sondern dran zu glauben, dass es besser geht. Das muss ich sagen, das macht mich oft am traurigsten. Und die noch träumen, ja, dann und die noch, ja, auch so diesen Gedanken haben und diesen Glauben, das geht besser. Die finden dann auch einen Weg. Und der Weg kann dann auch durchaus unterschiedlich sein und die machen dann unterschiedliche Sachen. Und da passiert dann was. Aber
das ist meistens auch nicht der einfache Weg, oder?
Ja.
Es muss nicht einfach werden dadurch. Glück heißt nicht einfach, ne? Es kann auch der kompliziertere Weg sein, mit dem ich aber vielleicht Widerstände aufrufe. Aber für mich, dass das rausfinde, keine Ahnung, ich gestalte halt meine Praxis, wie ich das möchte. Und wenn die nur 4 Tage die Woche auf hat, hat sie nur 4 Tage die Woche auf. Besser als gar keinen Tag die Woche. Ja.
Ich weiß es immer nicht, weil, also ich bin vielleicht auch selber sehr leidensunwillig, aber ich finde es einfach auch furchtbar uneinfach, jeden Tag zur Arbeit zu gehen und es doof zu finden. Also weißt du, das ist vielleicht dann der unkompliziertere Weg, aber für mich wäre es unendlich schwerer. Deswegen, aber du hast wahrscheinlich recht, ja.
Ja, du nennst das ja in deinem Buch, das gibt's ja dieses klassische Sprichwort, love it, change it or leave it.
Ja.
Und warum fällt es denn den Medizinern schwer, es entweder auch mal zu lassen oder zu ändern, weil von außen gesprochen denke ich immer, ihr habt ja eine Jobgarantie. Also wenn ihr heute sagt, ich nehme meine Kinder, wenn die noch nicht in der Schule sind, und ich gehe jetzt 3 Monate auf Weltreise. Wer auf dieser Welt kann sich das erlauben, zurückzukommen mit einer Flexibilität, räumlich und fachlich immer vorausgesetzt, relativ schnell wieder einen Job zu finden? Ich glaube, viele würden gerne tauschen, aber ist es, dass man so lange studiert hat? Ist es, dass man eben schon wirklich viel vielleicht auch geopfert hat und jetzt sagt, nee, also jetzt nehme ich es einfach so hin, wie es ist. Entweder bleibe ich oder ich höre komplett auf, aber ich probiere es dazwischen vielleicht nicht mehr.
Ich sag mal, die dann wirklich in der Lebensphase, also wenn du natürlich relativ jung als Assistent irgendwie Kinder kriegst, dann ist das ja nicht so kompliziert umzusetzen. Die nehme ich jetzt mal raus. Aber wenn du jetzt recht arriviert bist, also dass du entweder jetzt irgendwie schon eine Oberarztstelle hast, wo du dich eigentlich, die jetzt gut ist, also wenn du wirklich da schon ein bisschen mehr angekommen bist, oder eben auch in der Praxis bist, und in der Praxis gilt das aber nicht nur für Niedergelassene, sondern auch für Angestellte, die da aber länger bleiben wollen, dann hast du entweder jetzt halt eine Karrierestufe, wo es jetzt trotz allem dann nicht so viel freie Stellen gibt. Und auf der anderen Seite, und das ist das Allergrößte, hast du immer dieses Argument, hast du halt immer die Patienten. Und dass, wenn du mal wo bist, da zu sagen, ich gehe jetzt weg, bedeutet immer, dass du nicht nur irgendwie theoretisch Patienten unversorgt lässt, sondern du kennst die Menschen, die jetzt 3 Monate niemand haben. Und natürlich kann man sagen, ja, aber es ist ja sowieso Mangel, dann haben wir halt ein paar mehr Mangel. Aber erstens kennst du die dann individuell. Das ist halt immer das zwischen der Statistik und den Nachrichten und den Menschen, die man kennt, für die man auch, ja, so ein Stück weit, das ist so ein bisschen wie beim kleinen Prinz, ne? Wir sind verantwortlich für das, was wir gezähmt haben, für das, was wir uns vertraut gemacht haben, für die Menschen, für die wir Verantwortung übernommen haben. Und dann gibt's halt dieses ganz, ganz gemeine Totschlagargument der Solidarität. Und das ist wirklich fies, weil damit auch, wo man sagen würde, ja, Ärzte, warum verlangen die seit Jahren keine, warum ist die GOE, die Gebührenordnung für Ärzte für die Privatpatienten von 1996? Das ist ja, also, wen kennst du, der heute noch zum Preis von 1996 arbeitet? Da könnten wir ja sagen, ja, warum fechten die das nicht durch? Warum? Ja, weil dann den Ärzten lange, lange, lange immer, und zwar bis heute, diese sogenannte Solidarität vorgehalten wurde. Es wird jetzt viel teurer und es geht doch alles nicht und das können wir uns nicht leisten und ihr müsst doch solidarisch sein. Und dass Solidarität halt 2 Seiten hat, und das wird dabei oft nicht so berücksichtigt. Aber es wird halt dann wieder diese Keule geschwungen und die ist halt gemein. Wenn ich da nicht sehr reflektiert bin und da wirklich für mich klar bin, dass die goldene Regel heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, nicht mich mehr, nicht den anderen mehr. Und wenn ich damit mich nicht klar ausgerichtet habe mit mir, mit meinen Werten, mit meinen Vorstellungen, mit dem, was ich weiß, was ich geben kann, mit dem, was ich weiß, was ich dafür wert bin, dann ist das einfach ein ganz, ganz hartes Argument.
Dickes Brett, ja.
Ja.
Ja, ja, ja. Ja, ist ja auch, wie du sagst, es ist immer, immer und immer wieder gehört, es ist immer und immer wieder argumentiert. Und ich glaube, das bringt dein Buch halt auf den Punkt, man muss es für sich persönlich selber entscheiden. Wenn man diese Werte, diese Zielrichtung hat, dann fällt es einem mit Sicherheit schon einen Tick leichter, einfach die täglichen Entscheidungen zu treffen, die das, ja, der Beruf halt mit sich bringt. Und das Glück ist ja so vielfältig. Klar, das kann man im Beruflichen finden. Man weiß aber auch, ja, man hat noch ein Privatleben, wo das am besten dazu noch passt. Und im Buch hast du so eine schöne Übung drinne, wo man sich das nochmal so ein bisschen vergegenwärtigen kann. Du gehst in Pension oder bist alter Mann, alte Frau, so, und du schaust zurück. Erklär nochmal, wie diese Übung funktioniert, also diese, nennt man es Retroperspektive, ja, auf dein Leben, auf deinen Beruf, und was macht die?
Es geht darum, dass so üblicherweise guckt man ja Ziele so von vorne hin an, also dass ich jetzt sage, was möchte ich so alles haben, und dann überlege ich mir das und dann das ist dann ganz gut. Und bei der Übung, die du jetzt genannt hast, da ist es so, dass ich von rückwärts drauf gucke. Also, dass ich wirklich als ganz alter Mensch drauf gucke und dann sage, wo will ich denn jetzt sein? Wie will ich, also wenn ich jetzt meinen 90. Geburtstag feiere, wer umgibt mich da? Wo sitze ich da? Bin ich da im Garten von einem Haus, umgeben von meiner Familie? Und wie gucke ich dann auf mein Berufsleben zurück? Was erzähle ich dieser Familie von dem, wie ich da als Ärztin, als Arzt war? Oder wenn ich in Rente komme, wie ist meine Verabschiedung? Wie ist der Blick zurück? Auf was gucke ich dann zurück und was gibt's danach? Und da werden auch mehr so Qualitäten deutlich und das spricht uns emotionaler an. Also gerade so Vorwärtsziele haben manchmal die Gefahr, so intellektuell zu sein, während und auch so ein bisschen so eine zeitliche Variante, so ein bisschen, naja, das kann ich auch später und jetzt mache ich erstmal das und so. Wenn ich zurückgucke und ich sitze da im Garten und möchte eine große Familie, dann muss ich dafür irgendwann Kinder gekriegt haben. Und zwar auch so früh, dass diese Kinder auch zumindest, also natürlich haben sie dann die freie Wahl, ob sie selber Kinder haben wollen, aber sie müssen es biologisch wenigstens schaffen können. Also das heißt, ja. Ich bin dann auch zeitlich irgendwie, muss das dann, bei Frauen ist das ja dann irgendwie klarer, aber auch bei Männern muss das dann einfach auch irgendwann mal stattgefunden haben. Und dann ist auch klar, wenn ich zum Beispiel eine Beziehung immer noch haben möchte, dann auf was für ein Leben möchte ich mit diesem Partner, mit dieser Partnerin zurückgucken? Will ich da auch Erinnerungen mit diesem Menschen haben oder ab wann habe ich Erinnerungen mit diesem Menschen und gibt es den überhaupt noch? Und will ich dem liebevoll die Hand halten oder ist der ganz distanziert und jätet Unkraut und gehört nicht dazu, während ich da sitze und Geburtstag feiere? Ne? Und daran wird dann einfach ganz viel klar und dann kriegt das Ganze irgendwie eine andere Bedeutung.
Also ich finde das sehr gut. Wir haben ja im Vorfeld auch gesprochen, gesagt, ja, passt das Thema Glück, Arztberuf und Auswandern? Ich glaube, es ist jetzt eigentlich jedem auch gut deutlich geworden, also unabhängig, ob du den Wunsch in dir trägst, auszuwandern oder nicht, vielleicht ist ja Auswandern so ein Auslöser, darüber nachzudenken, wo will ich hin, finde ich das im Ausland, finde ich das in Deutschland. Ja. Deswegen finde ich es einfach super gut, dass wir drüber gesprochen haben. Und ich würde so den Bogen machen, wie hast du es denn gemacht? Wie hast du denn dein jetzt, also hier und heute, dein Glück für dich und deine Familie gefunden?
Ich denke, es war so ein bisschen das Beides. Also vieles ist einfach passiert und ich habe es dann auch ergriffen, als es passiert ist. Und ich habe vieles ausprobiert. Ich habe im Studium geguckt, dass ich viel im Ausland war, an verschiedenen Stellen, verschiedene Länder kennengelernt habe, auch dort die Menschen kennengelernt habe und auch gefragt habe, wie das bei denen war und mich dafür interessiert habe. Und ja, ich war tatsächlich auch in der Schweiz, auch in der Facharztzeit. Und ich habe dann meinen Mann kennengelernt und auch das kann man ja dann nicht so planen. Also ich witzel immer, ich konnte nicht mit... Für mich hat sich die Frage, ob ich im Studium Kinder kriege, auch schon deswegen nicht gestellt, weil mein Mann und ich damals noch nicht zusammen waren. Und gut, ich glaube, ich hätte es wahrscheinlich trotzdem jetzt in meinem persönlichen Fall nicht gemacht, aber manches ergibt sich einfach, will ich damit sagen. Und dann waren wir tatsächlich auch eine Weile zusammen in der Schweiz, aber weil das dann sich so ergeben hatte und für uns beide gepasst hatte und wir das auch beide ausprobieren wollten. Und dann war irgendwann ein Punkt, wo wir gesagt haben, so, jetzt müssen wir uns beide überlegen, also mein Mann ist Architekt und wir wollten beide selbstständig sein und wir wussten dann beide, wir müssen uns jetzt irgendwann für einen Ort entscheiden, weil so eine Selbstständigkeit baut man nicht beliebig oft an einem neuen Ort wieder auf, das ist mühsam. Und dann haben wir uns wirklich ziemlich frei überlegt, wo wollen wir hin? Und er wusste schon so ungefähr, was er machen will, wobei das noch anders war, als es dann jetzt heute geworden ist. Und ich hatte schon eine Idee, was ich machen will. Und auch das hat sich dann weiterentwickelt und hat dann nochmal andere Färbungen gekriegt. Aber wir haben uns wirklich überlegt, wo wollen wir hin und wo wollen wir jetzt gemeinsam aufbauen und wie wollen wir das haben. Und eben auch als wir Kinder gekriegt haben, hatten wir ganz klare Absprachen. Wie wollen wir das haben und wie wollen wir das zwischen uns aufteilen bis hin zu, ich sage immer, dass wir so eine Art Dienstplan auch bis zum heutigen Tag haben, wer wann für die Kinder zuständig ist und damit ganz viele Themen, die jetzt auch so Mental Load und so Care-Arbeit und so, das ist bei uns kein Problem, weil es aber ganz viel ganz klare Absprache und ganz viel danach fragen, was wünschst du dir, was wünsche ich mir? Also ja, sehr viel Gespräch und wirklich sehr viel Basisaustausch war, was aber gleichzeitig wieder total schön war, weil dadurch wir uns auch kennengelernt haben und wir uns wirklich darauf ausrichten konnten, was wir wollen. Und dann hat sich das weiterentwickelt, genau.
Du sagst so schön im Buch, ihr hattet eine Richtung, ne? Also man muss den Weg kennen, dann findet man, man muss das Ziel kennen, falsch rum, man muss das Ziel kennen, dann findet man den Weg. Und das Glück, das kann man ja suchen, wenn man weiß, was man probieren möchte. Und es ist ja überhaupt kein, finde ich immer, du hast vorhin gesagt, man darf auf gar keinen Fall von Schuld sprechen. Wenn es einem in der Schweiz irgendwann nicht mehr gefällt oder es ergeben sich neue Möglichkeiten, dann ist das halt so. Dann hatte man halt 5 schöne Jahre und man hat dann die Entscheidung getroffen und man guckt gerne zurück. Schlimmer ist doch, du ziehst in die Schweiz um, merkst, der Rucksack, den hast du mitgenommen, hast aber keinen Job mehr, keine Wohnung mehr und deine ganze Familie mit in die Schweiz genommen und dann zu merken, ist es nicht. Andersrum. Also vielen Dank an deinen Mann, weil sonst könnte man abends um die Uhrzeit mit dir als Mama von 2 Kindern überhaupt nicht sprechen. Ich sage jetzt vielen, vielen Dank an dich, Caroline, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir. War sehr schön.
Und dir, Zuhörerin, wir wissen ja, oder Zuhörer, du bist audioaffin, sonst würdest du den Podcast nicht hören. Das Buch Glücklich im Arztberuf werden, sein und bleiben gibt es auch als Hörbuch. Verlinke ich genauso wie 2 Episoden, glaube ich, gibt es von dir im Podcast Klinisch Relevant, wo du auch noch ein bisschen tiefer ins Buch eingehst oder nochmal andere Facetten benennst, sind in den Shownotes für dich, wenn du die quasi noch reinhören willst oder lesen möchtest. Danke fürs Zuhören. Schön, bist du dabei gewesen. Bis zur nächsten Folge. Martin Werner. Tschüss.